Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Rebel Princess.
Hinter den Spiegeln lauern Männer und wollen auf unsere Prinzessinnenparty.
Ja, die wollen wir nicht.
Die Zahlen, bitte.
Martina. Die Zahlen? Okay. Rebel Princess ist 2023 rausgekommen bei Zombie Paella.
Was?
Paella.
Bei Zombie Paella?
Ja.
Krasser Name.
Ja.
Sorry, und wollte ich nicht unterbrechen.
2024 bei Wonderbow. Es ist ein Spiel von vier
Designern.
Daniel Byrne, José Gerardo Guerrero, Kevin Pelaez und Tirso Virgos. Im Ranking ist es bei 7,6. Schwierigkeit ist 1,93 von 5. Es ist für 3 bis 6 Spielerinnen gemacht. Die Community auf BGG sagt am besten zu 4 bis 6. Eine Partie dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten, weil wir spielen 5 Runden. Und das Ganze ist ab 8 Jahren. Das Spiel ist auf der Messe in Essen relativ gehypt gewesen, allerdings vom ganz kleinen Verlag.
Da war es noch auf Englisch nur erhältlich.
Genau. Es ist relativ neu draußen auf Deutsch. All-Time-Plays sind deswegen auch nur 2691. In diesem Monat, 31, wir sind halt relativ am Anfang des Monats, in ihrem Besitz haben es 1201 Leute. Und im Overall-Rank, das ist diese Liste, bei der Gloomhaven mal auf der 1 war, ist es auf Platz 3539. Soweit zu den Statistiken.
Sehr schön. Rebel Princess ist ein Stichspiel und deswegen darf die Martina dann die Regeln erklären.
Ja, es ist eigentlich das Interessante, es ist ein Anti-Stichspiel. Ein bisschen. Weil ich will die Stiche nicht wirklich bekommen.
Okay. So.
Also es gibt Stiche, die sind nicht schlimm.
Ja.
Aber ich will eigentlich auch nicht unbedingt ausspielen, weil immer wenn ich ausspiele, kann es sein, dass ich gewinne, denn wir haben keinen Trumpf. Wir haben keinen Trumpf. Ich soll erklären, also erkläre ich jetzt. Wir haben keinen Trumpf. Wir haben aber, wir haben eine Hand von Karten von 1 bis 12 auf diesen in 4 Farben. 3 Farben davon sind Prinzessin. Eine Farbe, die blaue Farbe, sind die Prinzen.
Denn, jetzt komme ich, das mache ich jetzt thematische. Wir sind Prinzessinnen alle, also wir spielen Prinzessinnen und wir feiern eine Party. Und wir wollen eigentlich nicht diese Jungs dabei haben, also die Prinzen.
Die uns immer nur heiraten wollen.
Die uns immer Heiratsanträge machen wollen. Und Heiratsanträge sind quasi, werden repräsentiert durch diese eine Farbe, blau. Das sind die Heiratsanträge, die haben auch so Totenköpfe drauf. Weil Heiratsanträge sind halt Totenköpfe und die will ich halt nicht in meinem gewonnenen Stichen dabei haben, ne? Weil die geben ja Minuspunkte. Aber wir Prinzessinnen wollen halt die unbegehrtesten sein, die mit den wenigsten Heiratsanträgen.
Wir wollen freie Prinzessinnen sein.
Rebellisch.
Wir wollen rebellisch.
Die rebelligste Prinzessin, ne? Sein.
Also wir wollen ja die coolen Frauen sein, die einfach selbstbestimmt leben. Wir brauchen keine Männer. Und wir wollen erst recht nicht diese blöden, schleimigen Prinzen. Die sehen auch alle so richtig aus. Die wollen wir nicht.
Ja.
Und den Froschkönig wollen wir auch nicht. Das ist der Schlimmste. Der gibt uns nämlich 5 Minuspunkte. Es ist aber eine grüne Karte. Also es ist die einzige Minuskarte, die nicht blau ist.
So, die ist wenn auch ich genau jetzt in der Mitte von den Werten. Ne? Von
ja, die ist schon oben. Ist eine 8.
Ah.
Ist nicht in der Mitte der Werte von 12 Karten.
Ja, okay.
Und es ist so, ich habe ja gerade gesagt, es gibt keinen Trumpf. Das heißt, die Karte, die ich ausspiele, ist die Karte, die bedient werden muss. Das bedeutet, wenn ich eine gelbe Karte lege, wenn ich eine auf der Hand habe, muss eine gelbe Karte gespielt werden. Und es gilt halt immer die höchste. Also die höchste dieser Farbe kriegt den Stich. Es gibt keinen Trumpf oder so, der mir den dann noch abnehmen kann.
Und es gibt aber Bedienzwang, ne?
Es gibt Bedienzwang. So, das bedeutet, die erste Karte kriege ich vielleicht noch gut durch, weil jeder sehr wahrscheinlich die Farbe noch auf der Hand hat. Bei der zweiten Karte dann muss ich schon Angst haben, dass die ersten Leute nicht bedienen können. Und dann ab dann kann ich natürlich Prinzen reinkriegen, weil das ist natürlich, was wir wollen. Wir wollen den anderen die Heiratsanträge zuschustern, damit wir die nicht selber bekommen als Prinzessin. Und das sind Minuspunkte. Und das heißt, am liebsten will ich in diesem Stichspiel nicht anfangen. Und ich will auch eigentlich gar keine Stiche am besten bekommen. Weil immer wenn ich anfange, gibt es halt das Problem, dass ich eventuell die Leute nicht bedienen können und mir Minuspunkte reingeben und ich den Stich bekomme.
Aber Martina, wenn ich jetzt einen Einser-Prinzen habe, dann könnte ich doch prima diesen Einser-Prinzen spielen und dann müssen die anderen ja höhere Prinzen machen.
Genau, Prinzen darf ich erst dann spielen, sobald der erste Prinz irgendwie mit reingekommen ist. Also der muss irgendjemand schon mal gespielt haben, erst dann darf ich sozusagen mit Blau rauskommen.
Ah, okay.
Na? Und den Froschkönig versuche ich natürlich auch irgendwie so unterzubringen, dass ich ihn selber nicht kriege. Na, also sobald ich hab den Froschkönig auf der Hand und es legt jemand die 12, dann spiele ich natürlich meinen Froschkönig da rein, weil dann kriegt er die auf jeden Fall. Dazu ist es aber auch so, dass in jeder Runde ein bisschen die Regeln sich verändern. Na? Und wir haben jeder noch eine Prinzessin-Superfähigkeit, denn wir sind eigentlich nicht nur Rebel Princess, wir sind auch Super Princess.
Okay.
Und das sind jetzt total schön gemalte Märchenkarten. Also das Ganze ist so an Märchen angelehnt. Es sind sehr süß gemalte Karten. Die grünen Karten sind alle mit Füchsen. Ne? Keine Ahnung, warum ich die gerne mag.
Weil du grün gerne magst?
Und nee, ich mag grün überhaupt nicht, aber da sind Füchse drauf. Füchse und Hasen, keine Füchse und Bären.
Also schlägt der Fuchs das Grün?
Der Fuchs schlägt das Grün.
Okay. Also grün geht, wenn ein Fuchs dabei ist.
Gelb sind Feen. Rot sind eher so die klassischen Königinnen, ja.
Ja, genau. Und ja, und bei den Tierwesen, weil Prinzessinnen singen und dann kommen ja immer Tierwesen an, da kann halt auch der Frosch dabei sein. Ja. Und die Prinzessin auf der Erbse hat eine tolle Spezialfähigkeit, die heißt 5 Minuten noch. Wenn ich meine Prinzessin Spezialfähigkeit machen habe, die ich einmal pro Runde machen darf, also einmal pro meine Hand leer gespielt.
Genau.
Für die Leute, die
nicht. Pro Runde, wir spielen 5 Runden, in denen man jeweils seine Hand leer spielt.
Genau. Dann, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, okay, meine 5 Minuten Prinzessin auf der Erbse wäre zum Beispiel, alle anderen müssen eine höhere Zahl als 5 haben, wenn sie können.
Ja.
Müssen immer noch bedienen. Aber, ja.
Genau. Ich zwinge sie halt sozusagen, die hohen Karten zu spielen.
Genau. Würde die Prinzessin. Oder die Eisprinzessin, die macht einfrieren. Guck mal, die hat einen Bär drauf.
Ja.
Ist aber ein Eisbär, aber naja, gut. Muss halt in den gelben Schnee sich wälzen. Die lässt eine zufällige Karte spielen, was natürlich auch verheerend sein kann, ne?
Ja.
Meine Lieblingskarte ist die Alice.
Ja, da bin ich mir auch immer noch nicht sicher, ob die richtig gut ist und OP ist oder nicht.
Also ob die nur okay ist, meinst du?
Nee, OP. Ja, genau. Ja.
Oder ob die doch gut, aber nicht übergut.
Also ich habe die halt jetzt letztens gesehen.
Da war sie
Halt nicht mehr so overpowered. Wir haben die teilweise als sehr overpowered erlebt schon.
Genau, weil das ist, wenn du einen Stich gewonnen hast, der keinen Frosch hat, dann darfst du die Karten einfach neu verteilen und jetzt quasi alles rückgängig machen. Dann darfst du die gewonnenen Karten, den gewonnenen Stich, die 4 bis 6 Karten, die du halt kriegst, oder 3, je nachdem wie viele Leute mitspielen, darfst du wieder mischen und zufällig neu verteilen, sodass du dann eventuell nochmal eine Chance hast, diese ganzen Prinzen nicht zu kriegen.
Ja.
Ja. Und du musst dann halt das dann halt anfangen. Du kannst halt einmal quasi, oh, ich krieg hier 5 Prinzen rein. Genau. Nee, dann spiel ich die.
Und das ist relativ swingy, weil diese Prinzessin-Superfähigkeiten halt sehr unterschiedlich sind. Also es kann halt auch einfach nur sein, dass ich bestimme, wer anfangen muss.
Und super situativ, ne?
Ja? Aber deswegen kann man sich rein theoretisch diese Sonderfähigkeiten aussuchen. Jetzt sind das aber nicht gerade wenige Karten, weshalb man das mit Neulingen am Tisch eigentlich fast nicht macht, weil das würde bedeuten, dass bevor wir anfangen können zu spielen, muss jeder A das Spiel komplett durch verstanden haben, um sich die Karte auszusuchen und sie müssen ungefähr 15 Karten durchlesen.
Also wir haben variable Player Power.
Genau.
Und dann haben wir...
Es steht aber auch in der Regel drin, dass man die
zufällig verteilen
kann. Und dann kann es halt schon relativ ungerecht sein. Wir machen das inzwischen mit einer Hausregel ein bisschen, dass man halt 2 Karten bekommt oder 3 Karten bekommt, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Man sich dann eine Karte aussuchen kann. Das ist so ein bisschen... Es geht halt ein bisschen schneller.
Ja.
Normalerweise darf halt der oder diejenige, die als letztes dran ist, sich als erstes eine Karte aussuchen. Das ist halt schon, ne? Das macht so ein bisschen Startspielervorteil weg und so weiter. Fühlt sich
den gibt.
Ja, aber also fühlt sich halt trotzdem irgendwie schwierig an, weil man dann so lange bräuchte, um sich die Karten wirklich auszusuchen.
Ah ja. Und wir haben halt auch noch dieses, diese fünf Runden werden jeweils durch eine Spezialregel bestimmt, weil das Stichspiel an sich ja sehr simpel ist, ne? Bis auf die, diesen Frosch muss man drauf aufpassen und die Prinzen, die nicht sofort rein dürfen und die man nicht haben will. Abgesehen, bis zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel, okay, jetzt habe ich eine Spezialfähigkeit, aber jetzt kommt auch noch diese Rundenfähigkeiten hin. Und die können teilweise super lustig sein und das Spiel komplett umkrempeln oder halt einfach nur ohne zusätzliche Regel sein. Was aber eigentlich immer dabei ist, man schiebt vorher nochmal Karten nach links oder rechts.
Genau. Ne? Und das ist eigentlich relativ witzig, weil man sieht seine Kartenhand, denkt sich, boah, die schlechten Karten, cool, kann ich alle loswerden. Dann kriegt man die aber natürlich auch von der anderen Seite wieder, wenn der oder diejenige was hatte.
Man versucht vielleicht mal eine Farbe irgendwie wegzukriegen und dann kriegt man aber trotzdem noch die Farbe wieder rein. Weil wenn du eine Farbe gar nicht mehr bedienen kannst, dann kannst du ja immer alles reinwerfen, was du willst. Das ist
genau.
Und da, klassisches Stichspiel, was sogar ich kapiere.
Ja.
Ich glaube, ich werde nochmal zu einem... Naja, zu einem Stichspieler, der versteht, was er tut. Nicht so wie bei damals die Crew.
Das heißt, wir können die Crew bald nochmal mit dir spielen.
Na, muss nicht sein.
Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie das blinde Huhn. Teilt eure Hand in zwei Hälften. Zuerst spielt man die erste Hälfte und dann gibt man die andere Hälfte der Karten nach rechts weiter.
Ne? Sowas gibt's auch nochmal in einer anderen Variante, dass du deine generell in zwei Hälften einteilst und dann spielst du erst die erste und dann spielst du dann die zweite.
Oder man muss halt immer zusätzlich zur Farbe ungerade oder gerade bedienen, wenn man kann. Oder jede gespielte 6 kehrt die Reihenfolge um und so. Also es gibt dann ganz unterschiedliche Sachen.
Oh ja,
ne?
Ist auf einmal hoch, niedrig und niedrig hoch. Und dann denkst du, ei.
Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt halt 5 Karten, die hier empfohlen werden als Startdeck.
Mhm.
Und das heben wir so hinaus, weil da eine ganz große Kritik von mir drin ist.
Ja, von mir auch. Das ist,
Und zwar ist es völlig in Ordnung, die erste Runde, man gibt einfach nur 3 Karten weiter und es gibt keine besondere Regel. Genau. Finde ich eigentlich zum Kennenlernen des Spiels relativ gut.
Ja, genau.
Die zweite ist, in dieser Runde spielen alle außer der Person, die den Stich beginnt, ihre Karten verdeckt aus.
Finde ich auch eine super lustige Sache. Dann merkt man so, oh, das Spiel hat ja ganz andere Dinge noch zu bieten. Ne?
Genau. Die dritte ist, nochmal ohne zusätzliche Regel. Da hätte man jetzt, finde ich, schon nochmal...
Ja, aber das ist zum langsamen Einstieg. Ne?
Genau. Dann kommt das königliche Dekret. Die Königin gewinnt immer den Stich. Also wir kriegen jetzt eine typische Stichspielsache rein, weil Rot ist auf einmal Trumpf.
Ja.
Und dann kommt die Karte, die ich wirklich sehr unglücklich finde und wo ich mich frage, ob das nicht geplaytestet wurde.
Ja.
Denn das ist das Hochzeitsgeschenk. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir haben euch das ja gerade so ein bisschen erklärt. Man hat auch immer das Gefühl, dass man eigentlich nicht anfangen möchte und so. Und beim Hochzeitsgeschenk ist es so, dass man vor dem ersten Stich, also vor jedem Stich, legt jeder eine Karte verdeckt hin. Und wer den Stich bekommt, bekommt auch alle verdeckten Stiche. Also man spielt nur die Hälfte der Stiche. Alles andere bekommt derjenige, der gewinnt, automatisch.
Da kann man halt sehr gut nochmal einfach Dinge jemand anderen zuschustern.
Genau.
Und das große Problem, das sieht man schon in der vorletzten Runde, ist, dass derjenige, der anfängt auf der Verliererstraße zu sein und oft verliert. Und das setzt sich gerade mit dieser Karte nochmal extrem fort, dadurch, dass du auch noch die Hälfte der Runden spielst.
Ja.
War es bei uns in mehr als die Hälfte aller Runden so, die wir gespielt haben, und wir haben viele Runden gespielt, dass derjenige, der eh schon immer anfangen muss, immer weiter die Stiche gewinnt. Was bedeutet, dass der am Ende ganz haushoch verliert.
Genau, und das war teilweise ganz frustrierend für Menschen, die ersten 4 Runden, denn das haben wir euch noch nicht gesagt, alle Minuspunkte werden addiert der einzelnen Runden, die ersten Runden total gut gespielt haben, vielleicht 3-4 Minuspunkte höchstens hatten oder sogar nur 2 Minuspunkte und dann in der letzten Runde halt alle Minuspunkte abgeräumt haben. Das ist bei Vollbesetzung sind es 17 Minuspunkte und das verändert halt das ganze Spiel. Und das ist etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich nicht verstehe.
Ja.
Warum ist diese Karte ist in Ordnung, wenn ich sowas Swingy reinnehmen will.
Ja, aber wir werden ja auch zwischendurch kommen. Und hier, es macht super deutlich, dass es gerade in der letzten Runde immer dann auf einen geht.
Weil ich kann halt in der Runde einfach schon meine ganzen Prinzen. Also ist völlig klar, der den ersten Stich bekommt, wenn alle Leute einen Prinz haben, bekommt die rein.
Ja, und bis dahin haben alle das irgendwie kapiert, wie man das macht. Und dann kannst du auch nichts mehr machen dagegen.
Nee.
Selbst mit den ganzen Spezialfähigkeiten und so, selbst mit einer Alice, die dann nochmal alles neu... Nein, funktioniert nicht. Du kriegst einfach dauernd dann alles rein und der Verlierer der Runde, der den Stich gewonnen hat, muss anfangen und kriegt wieder alles rein. Und man kann prima die Karten, die man nicht braucht, mit runterschieben und dann war's das.
Ja, und wir haben beim ersten Mal das schon bemerkt. Und dann hast du schon gesagt, eigentlich, du willst mit dieser Karte nicht mehr spielen. Ich habe gesagt, nein, es ist das Startdeck. Wir müssen mit diesem Startdeck spielen. Ne? Und egal, wie häufig wir das gespielt haben, es bleibt bei der Meinung, diese Karte ist nicht gut am Anfang.
Habt ihr das gehört? Die Martina hat mich gelobt. Die hat gesagt, wann nach der ersten Malpartie habe ich das schon durchschaut, dass diese Karte eine schlechte Designentscheidung ist. Das ist voll lieb von der Martina, dass sie das zugibt und dass sie dann merkt, aha, der Björn, der hat das durch. Also, ja, ich erkenne schlechte Designs, wenn ich sie sehe und spiele. Ja. Selbst in einem mir nicht ganz so vertrauten Spielesetting.
Ja, und das muss man einfach sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil ich im Moment eigentlich jedem sagen muss, ja, verwende das Startdeck, die ersten 4 Karten und die letzte Karte suchst du dir bitte eine andere aus als M.
Ja, ist egal, welche aber.
Egal, welche aber, nimm nicht M.
Weil schlechter als so kann das Spielerlebnis eigentlich gar nicht werden.
Genau.
Weil an sich ist das Spielerlebnis gar nicht mal so schlecht. Und das sage ich als Stichspieler. Und weißt du was?
Als Nicht-Stichspieler.
Ja. Als nicht. Was heißt, ja. Also ich verstehe ja, ich habe jetzt nochmal, ich bin nochmal in mich gegangen. Ich sage immer, ich bin kein Stichspieler. Und ich habe auch nicht viel Stich gespielt. Ich habe Skat oder sowas habe ich nie gelernt. Und ich verstehe das Konzept von Stichspielen. Und hier in diesem Spiel ist es besonders simpel und besonders leicht, ne? Das ist leicht zu durchschauen, weil es auch gar nicht mal so viel mit den Stichspielregeln an sich macht, sondern das kommt dann durch diese Spezialzusatzdinge, die dann auch natürlich aus anderen Stichspielen teilweise kommen, aber im Grunde ist es ein sehr einfach zu durchschauendes System. Ich will diese doofen Prinzen nicht haben und so weiter. So. Und ich muss nochmal meine Stichspielhistorie, habe ich nochmal in den letzten Monaten sowieso nochmal durchgegangen. Ja, ich habe mit euch die Crew gespielt und es war interessant und ja, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Ja, ist interessant für mich, aber es hat mir nicht jetzt wirklich, wo ich sagen würde, wow, das ist ein Erlebnis, was ich unbedingt nochmal haben muss. Ich habe tatsächlich Wizards früher mal gespielt, vor bestimmt über 10 Jahren, und ich fand's nicht gut, vor allen Dingen als, weil ich dann noch ein unbedarfterer Stichspieler war, und dann hieß es, ja, dann sag doch mal deine Anzahl der Stiche an, die du gewinnen kannst. Also, woher soll ich wissen? Ich habe null Erfahrung. Und insofern finde ich gerade Wizards, sorry, das, da wäre ich nicht mit warm, und ich weiß, es gibt viele Liebhaber von Stichspielen, aber Wizards, nö. Was ich aber davor noch vor Wizards gespielt habe und einigermaßen okay fand, in der berühmten Freitagabend in einem Haus in Bonn. Das war Niet. Und falls ihr Niet kennt, das ist auch ein Stichspiel, wo ich aber vorher sagen kann, das ist nicht Trumpf, das ist nicht Trumpf, und dann bleibt nur noch eine Sache übrig, wo ich dann immer mein Niet hinlegen muss, bevor dann die Regeln klar werden. Wo sich das dann für mich aufbaut, dass die Regeln, die sich rauskristallisieren, für die diese Runde wir quasi gemeinsam selber festgelegt haben, indem wir einige Dinge ausgeschlossen haben. Und so ist das hier auch. Es führt mich langsam ein mit diesen
Sonderregeln, die
mit diesen
kommen.
Sonderregeln.
Und dass ich halt eigentlich nur bedienen muss und es keinen Trumpf gibt.
Und jetzt ist Niet ein sehr ausgereiftes Spiel, so von wegen mechanisch total ausgereift. Und dieses hier, durch die variablen Player Powers und durch die zu mir passenden Sonderfähigkeiten oder auch nicht Sonderfähigkeiten, finde ich, dieses Spiel ist ein sehr thematisches Spiel, aber nicht unbedingt ein super ausgebalancetes Spiel, was es aber auch nicht sein muss, weil es ist ja ein thematisches Spiel. Und insofern ist es wahrscheinlich eins meiner Lieblingsstichspiele, weil ich halt genau weiß, okay, ich spiele das, aber ich kann jetzt nicht mit dem Ansatz gehen, weil ich so ein guter Stichspieler bin, gewinne ich das auf jeden Fall immer, weil es ein sehr thematisches Spiel ist. Und am Ende hat man immer denjenigen, der am attraktivsten ist, weil er die meisten Anträge bekommt. Da kann man sagen, hey, du bist die attraktivste, du hast so viele Anträge bekommen. Ich freue mich so für dich, aber ich habe null, ich habe gewonnen. Was?
Was ich interessant finde, ist, dass ich habe ja schon gehört, dass Stichspieler teilweise mit Rebel Princess ein großes Problem haben.
Ich nicht?
Weil sie natürlich darauf sich selbst konditioniert haben, Stiche gewinnen zu wollen. Und hier wollen sie ja eigentlich die Stiche nicht gewinnen. Und das heißt, man muss so ein bisschen als Stichspieler auch umdenken. Vielleicht fühlt es sich deswegen für uns auch fairer an. Es ist ja so, dass wir gerade durch die Arbeit vom Spiel des Jahres-Jahrgang ja halt auch einfach viele Spiele spielen, die wir normalerweise vielleicht nicht spielen würden, weil es einfach nicht unser Lieblingsgenre ist. Also wenn ich frei wählen darf, was ich spielen will und ich mag keine Stichspiele, dann gehe ich um Stichspiele, mache ich einen Bogen drum. Deswegen haben wir natürlich auch viel mehr Stichspiele gespielt in den letzten Jahren, als wir sonst gespielt hätten. Und dadurch verändert sich so langsam auch immer weiter der Blick.
Nein. Stichspiele sind im. Aber gerade das ist, was ich meine.
Aber das ist super.
Jemand, der Skat spielt oder jemand Doppelkopf, ist ja auch ein Stichspiel, glaube ich. Jemand, der aus diesem Dings kommt, der hat dann schon 18 Milliarden Millionen Partien gespielt und der ist dann dieses Hochkompetitive, in diesem hochkompetitiven Modus drin. Wenn du mit dieser Attitüde an dieses Spiel rangehst, dann tust du dem Spiel Unrecht, weil das Spiel will gar kein hochkompetitives Stichspiel-Dingsbums sein, das will einfach eine Geschichte tatsächlich erzählen und Spaß zusammen haben mit verrücktem Chaos, was passiert.
Genau.
Und deswegen solltest du da auf keinen Fall rangehen können. Also wenn du jemand bist, der sagt, ah, dann muss ich das hier ausrechnen, dann mache ich diese Shenanigans, die ich bei die Crew schon gut anwenden konnte, bla bla bla. Und dann mache ich so und dann werde ich das meine Farbe leer spielen, bla bla bla. Klar willst du deine Farbe leer spielen. Das ist ein Stichspiel normalerweise immer gut. Aber hier ist es wirklich was anderes. Es ist eine andere Art von Stichspiel. Und ich finde es gut, dass es das gibt. Sollen die Leute hier Wizards spielen und damit glücklich werden? Ich werde lieber ein Rebel Princess spielen. Und ein Arx, weil das soll ja auch ein Stichspiel sein. Und erinnerst du dich an dieses Raketenspiel, wo man so Raumschiffe hat mit Schilden an den Seiten?
Ja.
Das war ja auch ein Stichspiel. Das ist aber noch dünner von den Stichspielmechaniken her und war auch nicht so gut. Das hier ist gut. Und für mich kann das tatsächlich bleiben. Okay, es ist ein Stichspiel, das hat immer noch die Gefahr, irgendwann wegzurutschen, weil es halt bessere Mechaniken gibt als Stichspiele. Aber ja, für mich ist das ein Stichspiel, was funktioniert, was ich gerne mal wieder mitspiele, aber muss ich auch nicht 10-mal am Stück haben, ne? Also es ist nicht so ein Durchdrechspiel, wo ich den ganzen Abend mit verbringen
Rebel
würde.
Princess.
Rebel Princess, ja. Jetzt. Okay. Aber es kann bleiben und ich finde es für 2-3 Mal am Abend okay.
Ja.
Und dann kann man was anderes spielen und dann im übernächsten Spielabend nochmal rausholen.
Ich find's auch gut.
Bei
mir kann's auch bleiben. Vor allen Dingen, weil es auch wirklich gut mit 5 und 6 Leuten funktioniert. Ne? Also es ist wirklich ein Stichspiel, was ich lieber in einer hohen Anzahl spiele als mit weniger Leuten. Ich würde halt wirklich sagen, dass der Sweet Spot bei 5 und 6 liegt. Ab 4 kann man spielen, zu dritt finde ich es nicht so prickelnd. Dann kommen halt auch immer mehr Karten raus. Also dann,
geht das nicht über das 12 oder nur
genau,
über das 10.
Ich mag die unterschiedlichen Player Powers. Ich mag die unterschiedlichen Regeln, die ich habe für jede Runde. Ich find's traurig, dass halt diese eine für mich total schlecht gebalancete Karte es ins Startdeck geschafft hat und ich frage mich halt immer noch, wie. Und ich hätte mir eine etwas andere Regel für die Prinzessin-Fähigkeiten, für die Sonderfähigkeit, glaube ich, gewünscht.
Zum Auswählen, ja.
Zum Auswählen, weil es halt einfach unrealistisch ist, dass man dieses Spiel so gut kennt, dass man innerhalb von 5 Minuten sich die Prinzessin-Fähigkeit von 15 Fähigkeiten ausgesucht
hat. Und gehen wir mal davon aus, dass wir das in einer Runde spielen, wo wir schon alle das Spiel 10-mal, 20-mal gespielt haben und wir kennen die Prinzessin alle. Dann wird sich ja immer wird es eine Reihenfolge geben, weil ich glaube, es gibt schon bessere und schlechtere Prinzessin-Player-Powers und es werden immer die guten dann genommen, weil okay, dann würde mal der starke Spieler sagen, oh, heute probiere ich mal die, aber im Grunde will man ja trotzdem immer die Power haben, die am besten ist. Und dann, ich würde immer eine Alice nehmen, wenn ich kann.
Ja.
Also, weil ich die einfach, das ist so ein Notfall-Button.
Genau.
Ja, und insofern, okay, kann bleiben.
Ja, bleibt auch bei mir. Illustrationen sind super.
Ja.
Also das muss man halt auch einfach sagen, es ist ein wunderschönes Spiel. Ne?
Ja.
Jede Karte ist mit so viel Liebe und Einzigartigkeit und so weiter gemacht. Die Reste-Party, da habe ich halt wirklich Essensreste auf der Dings und so.
Yay,
ne?
Essensreste. Und aber guck dir die übermüdete Prinzessin auf der Erbse an.
Ja.
Ja. Nee, ist schon.
Also, es ist dazu noch wunderschön. Schade, diese minimalen Designfehler. Für mich hat das Spiel aber so interessiert, dass ich mir halt überlege, okay, wie kann ich es anders spielen?
Ja. Und es gibt so Spiele, wo man Kinder an Stichspiele ranführen soll. Es gab einen Double Heads for Kids Kickstarter, den ich mitgemacht habe, weil ich die Person über 3 Umwege kenne, die das gemacht hat. Aber anstatt den Kindern Doppelkopf beibringen zu wollen, spiel doch einfach Rebel Princess mit denen. Und dann
ja, und das ist auch cool für die Mädels, die sagen, ha, ich will keine Heiratsanträge, ich will eine Rebellenprinzessin sein.
Rebellenprinzessin.
Yeah, okay, dann bis zum nächsten Mal.
Werden wir uns wieder die Frage stellen.
Ist das gut?
Oder kann das weg?
Tschüss.
Tschüss.